Da geht ein ganz, ganz großes Loch unter deinen Füßen auf und dann fällst du erstmal ganz weit und ganz tief. Und sich dann wiederzufinden irgendwie im Alltag, und das war super schwierig.
Was hat dir denn in dieser besonderen Zeit und auch danach Kraft gegeben?
Meine Familie damals, ne? Also das war ein ganz großer Punkt. Vor allem so diese Gedanken an meinen Sohn. Ne? Ich konnte ihn nicht alleine lassen, das ging gar nicht. Ne? Also das war so mein Antrieb. Du gehst einfach durch dunkle Zeiten und wenn du dann so einen Anker hast, ja, der hilft. Das ist super.
Wann kam denn der Moment, in dem du für dich entschieden hast, ich möchte mich engagieren?
2018 war ich in der Reha und da hatte ich dann so für mich schon gedacht, wenn sich die Möglichkeit auftut, dann willst du irgendwas zurückgeben, dann musst du etwas ändern. Ne? Und ja, habe ich Katrin kennengelernt.
Ja, und diese Verbindung war von Anfang an so stark. Ich war so, warst da so ein bisschen mein Retter irgendwie in dieser Reha-Zeit, muss ich sagen. Ne?
Und das sage ich ja immer wieder, ne? diese Krankheit führt dich auf Wege, wo du gar nicht mit rechnest.
Ja. Ja, einfach eine sehr enge Freundschaft und da bin ich echt sehr, sehr dankbar für.
Ja, da meinte sie dann irgendwann, wie sieht's denn aus? Du hast doch bestimmt Bock auf sowas. Ich sagte, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe dieses dringende Bedürfnis, dauerhaft Menschen helfen zu wollen, denen es nicht so gut geht. Und das mache ich so lange, bis ich halt selber irgendwie die Kiste von oben schließe, ne?
Lebe jetzt, der Podcast über Krebs. Mutig, persönlich, ehrlich, mit Herz und Humor. Von Betroffenen für alle, die sich bewegen lassen wollen.
Heute sprechen wir mit jemandem, der seit einigen Jahren unseren Verein aktiv mitgestaltet. David Thiel, 43, aus Kassel. Leidenschaftlicher und erfolgreicher Tischtennisspieler. David war selbst an einem Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt und hat nach seiner Genesung beschlossen, anderen etwas zurückzugeben. Als Ehrenamtlicher und Pate begleitet er heute andere Betroffene, spendet Mut und zeigt, dass Engagement auch ein wichtiger Teil der eigenen Heilung sein kann. Gemeinsam sprechen wir über Freundschaft, Motivation und darüber, was das Ehrenamt für David bedeutet. Eine inspirierende Geschichte über Zusammenhalt, Hoffnung und neuen Perspektiven. Und jetzt sagen wir, hallo David.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Danke, dass
wir
ich kommen
freuen
durfte.
Uns.
Ja, ich freue mich auch. Hi.
David, magst du dich kurz vorstellen, was deine Geschichte ist und was die Menschen über dich wissen sollten?
Gerne. Also, mein Name ist David. Ich bin 43 mittlerweile, wohne jetzt in Kassel und hatte in 2017 die Erstdiagnose diffus großzelliges B-Zell-Lymphom mit Extranodalbefall im Kiefer, in der rechten Wange. Das heißt, dass dann so ein bisschen was gestreut hat. Demnach habe ich dann nach der Chemo auch noch Bestrahlung bekommen und ja, war eine schwierige, anstrengende Zeit.
Sollten Sie noch irgendwas wissen über dich?
Außer, dass ich leidenschaftlich gerne, wie du das schon erwähnt hast, Tischtennis spiele und das mittlerweile auch relativ erfolgreich in meinem Bereich und dass ich mittlerweile zum zweiten Mal verheiratet bin. Patchwork, ne, 5 Kinder in der Summe und das ist immer spannend, macht viel Spaß, ist manchmal auch anstrengend und nervenraubend, aber ich liebe sie.
Sehr schön. Du hattest ja selbst einen Non-Hodgkin. Wie hat dich denn die Erkrankung geprägt?
Ja, ich muss kurz drüber nachdenken. Es ist natürlich erstmal so, da geht ein ganz, ganz großes Loch unter deinen Füßen auf und dann fällst du erstmal ganz weit und ganz tief. Und dann musst du das erstmal versuchen zu realisieren. Und wenn du das dann geschafft hast, ich meine, ne, die meisten kennen das ja dann, die damit zu tun haben, dann ja, schaust du, dass du dir kleine Ziele steckst und die dann auch irgendwann hoffentlich erreichst.
Was hat dir denn in dieser besonderen Zeit und auch danach Kraft gegeben?
Meine Familie damals. Ne? Also das war ein ganz großer Punkt. Vor allem so diese Gedanken an meinen Sohn. Ne? Ich konnte den nicht alleine lassen. Das ging gar nicht. Ne? Also das war so mein Antrieb. Wenn du mal so eine schlechte Phase hattest, dann hast du gesagt, nee, da ist das kleine Würmchen und das braucht dich unbedingt. Ne?
Wie alt war dein Sohn damals?
Ja, 3. Hm. Ja, also er ist dann in dem Jahr drei ist er geworden. Er ist 2014 im Dezember geboren und ist dann in dem Jahr ist er drei geworden. Der hat das natürlich alles nicht verstanden. Ne? Hm. Also der hat gesehen, irgendwas ist mit dem Papa, der sieht ein bisschen anders aus, aber das war es dann auch. Aber das war so für mich immer so der Gedanke, der mich dann vorangetrieben hat, weil du gehst einfach durch dunkle Zeiten und wenn du dann so einen Anker hast, ja, der hilft, das ist super. Hm.
Sehr gut. Hat er denn überhaupt noch jetzt irgendwie eine Erinnerung? Weil jetzt ist er ja 10 Jahre älter.
Ja, nicht ganz 10. Ne? Er wird im Dezember wird er 11. Mhm. Er hat mal Fotos gesehen. Papa, warum hast du da keine Haare? Was ist das? Und dann habe ich ihm dann halt versucht, kindgerecht zu erklären, was da so war. Da habe ich halt gesagt, ja, der Papa war mal schwer krank und jetzt geht's ihm mal wieder gut. Und dann ist das auch okay. Dann fragt er noch nicht weiter nach. Ne? Also wenn er dann irgendwann nochmal Fragen hat, beantworte ich die gerne. Aber ja, ich hatte halt mal eine wilde Frisur.
Wann kam denn der Moment, in dem für dich, also dass du für dich entschieden hast, ich möchte mich engagieren?
Wann der kam? Mhm. Spätestens mit dem Zeitpunkt, wo ich wusste, ach, ich hatte keinen Anlaufpunkt. Ne? Ich meine, ich war dann in 2018 war ich dann in der Reha und da wusste aber auch so keiner, wo man dich hinstecken sollte. Und da hatte ich dann so für mich schon gedacht, wenn sich die Möglichkeit auftut, dann willst du irgendwas zurückgeben, dann musst du etwas ändern. Ne? Und späterwärts kam ja dann ein glücklicher Umstand.
Mhm. Dazu kommen wir später dann noch dazu.
Welche Rolle spielt denn dein Ehrenamt heute in deiner eigenen Krankheitsverarbeitung?
Na gut, ich habe ja meine Krankheit mittlerweile verarbeitet. Ne? Mhm. Also das ist ja auch ganz wichtig. Ich kann das ja alles nur machen, weil ich durch bin damit. Ne? Und ich glaube, dass das große Gut, was man dann halt so geben kann, ist, dass du weißt, was du da tust und wofür du es tust und was du damit erreichen möchtest. Und ich kann mir das halt ohne Ehrenamt bei mir gar nicht mehr vorstellen, weil ich habe dieses dringende Bedürfnis, dauerhaft Menschen helfen zu wollen, denen es nicht so gut geht. Mhm. Und das mache ich so lange, bis ich halt selber irgendwie die Kiste von oben schließe. Ne?
Sehr schön. Mhm. Wie bist du denn zu uns gekommen, also zum Eisvogel? und was machst du eigentlich konkret bei uns?
Ja, ich trinke einen Schluck. Kann länger dauern. Also, zum Eisvogel bin ich gekommen. Ich war ja dann nochmal in einer separaten Reha 2019. Und da habe ich jemanden kennengelernt.
Mhm. Sitzt vielleicht auch am Tisch.
Ja, die sitzt vielleicht am Tisch und die Zuschauer oder die Zuhörer, Entschuldigung, ich gucke jetzt nach rechts, damit ihr dann so wisst, ne? Wie das so abläuft bei uns, habe ich Katrin kennengelernt. Mhm. Und das war zu dem Zeitpunkt so eine kleine verlorene Seele. Und wir haben uns sehr gut sofort verstanden. Und
wo habt ihr euch kennengelernt, vielleicht nochmal für die Zuhörer?
In der schönen Klinik in Bad Oeksen.
Reha-Klinik.
Genau, die Reha-Klinik, mhm. Genau. Und ja, dann kamen wir ins Gespräch und dann haben wir eigentlich so fast dauerhaft aufeinander gehangen, ne, haben halt alles irgendwie zusammen gemacht, wie man machen konnte, sind ins Gespräch gekommen und dann ist halt dann auch der Name Anke gefallen und Eisvogel und dann hat man sich darüber unterhalten. Ja. Was wolltest du noch alles wissen?
Was du beim Eisvogel alles machst.
Was ich alles mache beim Eisvogel. Mittlerweile ganz schön viel. Mhm. Und das mache ich total gerne. Und ich würde gerne mehr machen, aber ich arbeite nebenbei auch noch 40 Stunden und habe noch so das ein oder andere zu tun, ne, mit Ehrenamt für Kinder und was weiß ich was. Und aber ich bin in der Uniklinik Göttingen, wo ich behandelt wurde, bin ich also mindestens zweimal im Jahr zu Gast auf den onkologischen Stationen. Verteile dort Ostergeschenke oder Weihnachtsgeschenke und dann haben wir noch Basare, Osterbasar, Weihnachtsbasar. Mit denen bin ich in sehr engem Kontakt, auch so nebenbei für neue Studis im medizinischen Bereich, da darf ich dann auch mal vorsprechen und dort die Inhalte von Selbsthilfegruppen weitergeben und auch halt, warum die so wichtig sind. Das ist halt auch mittlerweile in der Medizin so, dass die dann versuchen, so ein Augenmerk drauf zu legen, ja, wenn ihr dann in den Bereich geht, dann müsst ihr halt auch gucken, ne, da gibt's halt auch Selbsthilfegruppen und ihr sitzt ja kein Arzt, ne? Also wir sind keine Ärzte, wir können da keine fachliche Expertise geben, aber wir haben halt andere Qualitäten. Mhm. Ne? Und ich bin dann noch natürlich Pate bei Eisvogel, hatte nebenbei dann auch noch beim Treffpunkt für junge Erwachsene mit Krebs, wo ich jetzt zu alt für bin, Gott sei Dank, kann man ja sagen.
Leider,
ne?
Wir alle.
Ja, da war ich auch Pate. Und mittlerweile in Summe sind es 9 Patenkinder. 4 davon gibt's leider nicht mehr. Die haben es leider nicht geschafft, die Erkrankungen zu bewältigen. Aber die anderen 5, mit denen bin ich auch noch im Kontakt. Persönliche Treffen, Kaffee trinken, schnacken nebenbei und so. Und das gibt so viel zurück. Das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Und ja, ich hätte gerne keine Patenkinder mehr, aber dann heißt das nämlich auch, dass wir keine Erkrankten mehr haben. Ne? Aber das, ja, wir arbeiten daran.
Ja, ich habe ja auch immer gesagt, das ist ja so auch so ein bisschen der Standardspruch am Anfang.
Ja.
Ist ja immer so, im besten Fall gibt es unseren Verein gar nicht.
Ja. Aber jetzt gibt es uns und wir machen das, glaube ich, ganz gut.
Wir sind ganz und schön, dass du eben, wie gesagt, so engagiert bist auch.
Ich tue mein Bestes. Wie gesagt, wenn ich mehr Zeit hätte, also der Tag dürfte 36 Stunden haben, den könnten wir auch füllen, aber es ist halt
total schwierig.
Total.
Und wie gesagt, es ist ja, glaube ich, auch nur ein kleiner Auszug. Wir können ja gleich nochmal auf die einzelnen Themen nochmal ein bisschen drauf eingehen. Genau.
David, gibt es Momente, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, die 3. und 4. Chemo, die war sehr anstrengend. Und ich habe die ersten Chemos über die Vene bekommen. Dann haben sich meine Venen verabschiedet. Mittlerweile sind die sehr, sehr zugesetzt und da kommt nicht mehr viel Blut raus oder rein. Ne? Und dann habe ich einen zentralen Venenkatheter bekommen. Und da ging es mir nicht gut. Also nach der 3. da, ja, weiß ich nicht, hättest du auch eine Leiche ausgraben können. Die hätte wahrscheinlich mehr Engagement gezeigt als ich. Und da ging es mir überhaupt nicht gut. Und ich glaube so, dieses Loch, in das ich gefallen bin, nachdem ich alle Behandlungen durch hatte. Du hattest keine Ziele mehr oder du hattest keine festen Rituale mehr, keine Termine mehr. Die Behandlung war alle durch, Bestrahlung war durch und dann hast du dann nur noch diesen Rhythmus. Du sollst dann jedes Quartal kommen und dann nur noch jedes halbe Jahr und so. Und sich dann noch mal, also sich dann wiederzufinden irgendwie im Alltag, und das war super schwierig. Also das sind so die Momente so während der Erkrankung oder kurz danach, die mir dann so wirklich im Gedächtnis geblieben sind.
Und aber auch, gibt es dann auch schöne Sachen? Vielleicht jetzt auch schon wieder ein bisschen auf den Verein bezogen?
Ja, die haben Gott sei Dank, die waren immer präsent. Ne? Du hast tolle Menschen kennengelernt. Ne, das ist ja so dieses, dieses Paradoxe. Ne? Du lernst auf einmal Menschen kennen. Das sind wundervolle Menschen und die hättest du ohne diese Erkrankung nicht kennengelernt. Ja, und das muss man sich mal vor Augen halten. Und auch so diese ganze Wertschätzung für das Leben. Ganz anderes. Ne?
Ja.
Diese Kleinigkeiten, die du immer so abgetan hast, ja, ist halt so. Die sind jetzt auf einmal wertvoll. Viel wertvoller als vorher. Ne? Und von daher, eigentlich kannst du jede Begegnung mit den Menschen als wundervolles Erlebnis deklarieren. Ne? Von daher. Oder jede Aktion, die wir durchgeführt haben. Ne? Ich erinnere an das Patenwochenende in Kassel. Das war sensationell.
Genau.
Ne? Aber ich kriege schon von links hier wieder einen Fingerzeig. Da kommen wir noch zu, meine Lieben.
Genau. Aber was bedeutet dir denn das Ehrenamt persönlich?
Mir persönlich? Alles. Also alles ist vielleicht übertrieben, aber sehr, 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 sehr viel. Ne? Also es ist für mich halt ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben geworden. Und es erfreut mich einfach, wenn du im Ehrenamt aktiv bist und kriegst dann eine positive Rückmeldung, ein Lächeln oder sowas, das reicht mir schon, das ist Bezahlung genug und es ist irgendwie mittlerweile meine Pflicht, das durchzuführen, weil ich möchte halt einfach was zurückgeben. Ich habe eine zweite Chance bekommen und die möchte ich nutzen und möchte anderen helfen, denen es halt einfach nicht gut geht. Und deswegen bedeutet mir das sehr viel.
Sehr schön. Ich finde es bis immer wieder auch beeindruckend, weil, wie du es ja auch schon am Anfang gesagt hast, du bist ja eben auch Familienvater, 5-facher und hast ja eben auch noch einen 40-Stunden-Job. Und wenn man immer so denkt, so, ach, krass, was du alles auch noch nebenbei so machst. Also wir machen es ja auch, das ist aber, wir kriegen es ja auch nicht so mit, aber wenn man dann mal das bei jemand anders sieht, so von wegen ja auch Tischtennis sehr engagiert, ne? Da irgendwie auch ehrenamtlich da irgendwie total viel, dann natürlich auch beim Eisfuß total viel, wo ich mir denke, wann macht der das eigentlich?
Wenn meine Kinder und meine Frau schlafen. Ja, ich muss halt auch an der Stelle mal ein ganz großes Kompliment an meine Frau rausschicken. Die ermöglicht mir das ja. Die schaufelt da frei, die nimmt die Kinder ab, die macht dies, das macht, die geht selber 40 Stunden arbeiten. Also
ja,
das ist halt wirklich Teamarbeit und kann ich nur meinen Hut vorziehen und bin sehr dankbar, dass ich jemanden gefunden habe, der mir das einfach freiräumt und halt auch erlaubt. Ja, ne, das muss man halt auch sagen. Mhm, ist auch nicht selbstverständlich. Mhm. Ja.
Mhm. Jetzt kommen wir ja zum Thema Patenschaft.
Ja.
Genau, du hast ja schon erzählt, dass du Pate bei uns bist. Wir freuen uns da auch wirklich sehr drüber. Vielleicht kannst du ja den Zuhörern und Zuhörern noch mal ein bisschen erzählen, wie das Ganze eigentlich abläuft.
Das kann ich gerne versuchen, ja. Also in der Regel ist es so, dass, ich sag mal, Anfrage rein und dann wird halt im Netzwerk geschaut, wer passt denn relativ gut zu dem potenziellen Patenkind. Ne, es wird halt natürlich geschaut, Alter, Region, Erkrankung, ne, das sind ja wichtige Bestandteile. Ich kann ja keiner Brustkrebspatientin dann irgendwas von Brustkrebs erzählen oder berichten aus eigener Erfahrung. Wobei wir natürlich sowieso primär mit Lymphom- und Leukämie-Patienten zu tun haben. Mhm. Aber wir schicken ja niemanden weg. Wenn der zu uns kommt, dann wird der im Netzwerk weitervermittelt. Ne? Aber das sind so diese Eckpunkte. Und wenn das dann gut matcht, im besten Fall ist es natürlich so, dass der eine ähnliche oder die gleiche Erkrankung hat, damit du dann wirklich bestmöglich dann irgendwie helfen kannst, Frage-Antwort stehen kannst. Darum geht es ja, weil ein Arzt kann viel erzählen. Aber wenn du selbst betroffen warst und kannst dann aus deiner Perspektive erzählen, wie es dir ging nach der ersten Chemo, nach der zweiten Chemo. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich hatte jetzt auch ein Gespräch und die hat halt ganz individuelle Fragen gestellt, ne? Und die kann dir kein Arzt beantworten. Und dafür sind wir halt da. Ne? Wir können das sehr gut, wir können das gut nachvollziehen. Wir sind selber den Weg gegangen und du kannst denen halt echt viel, viel Druck nehmen. Mhm. Und das ist erstaunlich, was so ein paar Worte eigentlich beeinflussen. Ne? Also das ist immer wieder erstaunt, welchen Mehrwert du dann hast und wie gut sich dann auch das Patenkind fühlt. Mhm. Ja, und dann ist es natürlich so, Ziel ist es natürlich für mich persönlich, ne, gemeinsam Kaffee trinken. Irgendwann, wenn alles durch ist, wenn die Therapien durch sind, wenn der Gesundheitszustand gefestigt ist. Und auf diesem Weg begleiten wir halt unsere Patenkinder. Rede und Antwort. Wir vernetzen, wenn da Bedürfnisse sind, dann gucken wir, ob wir die irgendwie erfüllen können. Was halt auch immer so ein Punkt ist, ist halt so finanzielle Unsicherheit. Da können wir jetzt eher weniger machen, aber wir können halt vermitteln an Stellen, die dann halt entsprechend Pakete anbieten und so. Also wir sind halt, ich habe auch immer gesagt, ich bin 24/7 da, ruf mich an, wenn irgendwas ist. Ne? Muss man nicht immer machen, also um Gottes Willen. Ich habe das von mir aus so durchgegeben. Von daher, das ist so mein Bestreben.
Ja, also dann, genau, also das ist ja schon so, hast du schon die nächste Frage so quasi auch mit beantwortet. Die wäre nämlich, wie begleitest du andere Betroffene? Aber vielleicht nochmal, kannst du nochmal gezielt drauf eingehen, hast du für dich irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Methode, wo du dann sagst, okay, da gehe ich so und so vor. Also wir geben es ja jetzt nicht vor. Das ist ja immer auch individuell. Mhm. Aber vielleicht hast du auch für dich eben auch so vom Selbstschutz her.
Ja, also es ist ja auch entscheidend, wie der Gegenüber, sage ich mal, sich öffnet oder wie verschlossen er ist. Und wenn ich merke, der, die redet gerne, dann höre ich erstmal zu. Dann mache ich mir Notizen nebenbei. Ist ja meistens so das Erstgespräch Telefon, ne, weil persönlicher Austausch ist ja immer schwierig in der Phase. Ja. Und dann mache ich mir Notizen nebenbei, höre zu. Wenn ich aber merke, ja, du musst halt ein bisschen nachhelfen, weil da kommt jetzt nicht viel, weil vielleicht weiß der gar nicht, was er erzählen soll, sondern da stehe ich halt gezielt Fragen, die halt wichtig sind. Ne? Alter, welche Erkrankung genau, welcher Zyklus ist angedacht in der Chemo? Ne? Gibt es ja dann verschiedene 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Ne? Und also was, das klappe ich dann erstmal ab. Und dann natürlich immer ist entscheidend, was erwartet das Patenkind. Ne? Dann schaut man halt, kann man diese Bedürfnisse erfüllen. Aber viele sind einfach nur dankbar fürs Zuhören oder einfach mal eine Frage beantworten. Mhm. Und ja, dann muss man halt alles, also ich mache es sehr individuell und natürlich immer respektvoll und nicht zu forsch und wirklich. Ich glaube, es ist auch ziemlich wichtig dabei, dass man so ein Gespür hat für den Menschen, ne? Dass man empathisch ist. Und deswegen muss man halt auch, weil du gerade Selbstschutz sagtest, sollte man erst wirklich das Amt des Paten übernehmen, wenn man selber durch ist damit. Ja, wenn man weiß, okay, ich kriege jetzt keine Flashbacks und habe selber noch an gewissen Dingen zu knabbern und so. Das sollte halt jedem bewusst sein, weil es kommen immer wieder Dinge auf, die münzen auch auf dich. Und wenn du dann nicht gefestigt bist und fällst dann selber wieder in so ein depressives Tal, sage ich mal, ist das für beide Seiten nicht so schön.
Ja,
das, da habe ich halt auch immer aufgepasst. Und wo ich halt auch immer gesagt habe, das mache ich nicht, das kann ich nicht, ist Kinderonkologie. Ne, da wurde ich auch gefragt, aber da habe ich sofort Nein gesagt, weil das kann ich nicht. Da habe ich eine Grenze bei mir gezogen. Ich habe selber Kinder und wo ich Strahlentherapie hatte, war ich auch ganz unten. Und dann habe ich immer die Kinder gesehen, wie sie da mit dem Rollstuhl hin und her gefahren wurden. Das war für mich grausam hoch 20 und das mache ich nicht. Alles andere ist okay, alte Menschen und so und mein Alter, aber Kinder kann ich nicht. Mache ich nicht und werde ich auch nicht machen.
Ist aber auch ganz wichtig, ne, dass man selber für sich rausfindet, wo ist denn meine Grenze, was kann ich denn auch wirklich selber ertragen.
Richtig. Ne, ich liebe Kinder über alles und genau das, deswegen kann ich es nicht.
Genau, ne, ja.
Wenn ich jetzt irgendwas, zum Beispiel Büroklammern, mag ich überhaupt nicht.
Und die größte Herausforderung so bei den Patenschaften, was meinst du, was ist das dann für dich?
Die größte Herausforderung, mittlerweile bin ich ja, kannst du sagen, ein alter Hase.
Ne?
Also, ist ja, ich mach das glaube ich jetzt 5 Jahre schon und mittlerweile habe ich, hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich habe keine Herausforderung mehr, weil ich habe jetzt meinen Weg gefunden und kann mit den Dingen umgehen. Am Anfang war jedes Patenkind eine Herausforderung, weil jedes individuell, aber jetzt bin ich in der Lage, da individuell drauf einzugehen und das sind für mich keine Herausforderungen mehr, sondern es sind einfach so neue Wege, sage ich mal, das Patenkind dahin zu führen, wo wir beide hinwollen.
Auch so Erfahrungswerte dann einfach, ne, im Laufe der Zeit.
Hast und du einfach nach der Zeit. Ne, ich meine, es waren jetzt 9 und irgendwo gleicht es sich dann, aber 9 verschiedene Personen. Du machst deine Erfahrung.
Ja.
Und deswegen herausfordernd ist es natürlich emotional irgendwie, weil du weißt, okay, da ist jetzt jemand, dem geht's nicht gut. Ne? Das ist so im ersten Moment, okay, tief durchatmen, zetteln und dann geht's weiter.
Ja, ich finde es auch immer, weil die Frage kommt bei mir auch immer öfters, wie kannst du es überhaupt? Also jeden Tag da so mit, also wie kannst du es selber überhaupt verarbeiten? Ne? So, und das, wie du, das hast du eben auch sehr schön gesagt, ne? Das ist natürlich klar, zum einen, man überlegt gar nicht, man macht einfach, weil man möchte ja den anderen irgendwie helfen. Ne? Aber das stimmt eben schon, ne? mit den Monaten oder auch mit den Jahren hast du ja auch diese Erfahrung und weißt auch, wie du damit umgehen musst. Na klar, ich meine mal, manche sozusagen berührt dich so extrem, dass du da jetzt auch mit denen zusammen, ich sag mal, weinst oder so. Ne? Aber es ist schon so, dass man das weiß, wie gehe ich jetzt damit um oder mit damit um. Also du hast schon so ein bisschen die Routine auch so. Ne?
Ja, und ich finde auch immer wieder dieses, du weißt genau, die halbe Stunde, Stunde, wie auch immer, wie lange ein Gespräch geht, hilft demjenigen, derjenigen halt so
absolut
immens.
Ja.
Und viele sagen ja auch, Mensch, die uns vielleicht erst später finden, ach, hätte ich euch schon mal während der Therapie gekannt.
Ja.
Ne? Und ja, das wäre vielleicht stimmt. Dann vieles leichter gewesen.
Ja.
Also es wird immer mal ein Gesprächsthema geben oder einen Moment geben, wo du dann selber erstmal so, ja. Wow, was mache ich damit jetzt? Ne? Aber das ist völlig normal, das ist völlig menschlich und dann musst du halt gucken. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte ein Patenkind, was irgendwann dann so dieses Wort Suizid mal in den Mund genommen hat und das wird dann ist es kritisch. Dann musst du halt echt aufpassen und wie du da rangehst und hat sich mittlerweile Gott sei Dank wieder zum Guten gewandt, aber halt auch nur mit professioneller Hilfe. Du kannst da als Pate nichts machen. Du bist nicht ausgebildet, also ich bin es jedenfalls nicht, vielleicht haben wir den einen oder anderen, das weiß ich nicht, aber ne, dann ist es halt auch deine Pflicht, wenn du das hörst, dann halt so ihn irgendwie da heranzubringen, dass er sich dem dann stellt. Ne? Weil stell dir mal vor, du hast das Gespräch und 2 Wochen später hörst du dann, da ist irgendwas passiert in der Richtung.
Ja.
Das verzeihst du dir nicht. Ne? Und da muss man halt echt aufpassen. Aber das war Gott sei Dank nur einmal und das möchte ich auch ehrlich gesagt nicht nochmal erleben.
Deswegen sagen wir ja auch immer, wir sind keine medizinische Beratung, ne? Sondern einfach eben unsere eigene Erfahrung. Ja. Ne? Und ich glaube, das hatte ich jetzt eigentlich auch so die ganzen Jahre über auch nicht einmal gehabt.
Ne? Nicht
dass
auch
irgendjemand
nicht.
Wirklich jetzt so Medizin, also ist einfach der Erfahrungsaustausch. Ne? Also, und das ist eben, was wir auch gesagt haben, sie sind unfassbar dankbar für diese Stunde oder 2 Stunden, die du einfach nur zuhörst und da bist und einfach sozusagen die Fragen auch beantworten kannst. Ne?
So. Ja, und ich finde immer, ich meine, das ist ja einfach nur unsere, also ja, einfach nur unsere eigene Geschichte.
Ja.
Und die wir teilen und.
Lass das einfach nur mal weg. Das ist unsere Geschichte.
Genau. Was macht dir denn am meisten Freude?
Schokolade.
Kenn ich.
Da kommen wir später, glaube ich, nochmal zu. Ne? Ja, Menschen, mit Menschen zusammen zu sein und abseits, also jetzt auf den Verein bezogen, das Ganze drumherum, die Kommunikation, der Austausch, Gespräche mit den Patenkindern. Also es ist alles, es macht alles Spaß. Naja, es gibt auch mal Momente, wo du dann selber nicht so gut drauf bist und dann musst du dich ein bisschen zurücknehmen, aber die sind Gott sei Dank eher selten. Und das macht mir alles Freude. Und privat natürlich Frau, Kinder, Hobbys. Also ne, ich hab meine Einstellung zum Leben auch geändert. Ne? Also mittlerweile lebe ich die Tage anders. Mhm. Ich bin fröhlicher, freudiger. Klar, ich denke immer noch viel über Dinge nach und du bist ja dann sensibilisiert, was dein Körper betrifft. Und wenn dann mal was nicht so ist, wie es sein soll, dann bist du mal eher beim Arzt als andere.
Ne, aber das ist ja auch gut so.
Ja, aber ansonsten bereitet mir mittlerweile echt alles Freude.
Sehr schön. Ich habe übrigens auch gedacht, so, ich will unbedingt mal einmal Tischtennis gegen dich spielen.
Nein, das möchtest du nicht.
Doch.
Ich hab schon mal.
Ich habe mit links gespielt.
Da warst du. Ja, und du warst, ja.
Doch.
Ich war lieb.
Ich glaube, also, ich kann gut spielen, wahrscheinlich nicht so gut, aber einmal müssen wir auf alle Fälle mal
spielen. Ja, können wir gerne machen. Jetzt, wenn du schon das Tischtennis ansprichst, dann möchte ich jetzt mal Werbung in eigener Sache
machen. Mach das bitte.
Ich bin, diese Saison habe ich mittlerweile in der kurzen Saison 4 Titel geholt. Ich bin Kreismeister geworden, Bezirksmeister geworden, Bezirksmeister Senioren geworden und habe das Turnier in Gedern gewonnen und möchte hessische Gemeinschaften gewinnen und möchte gerne dann nächstes Jahr im Juni an den deutschen Meisterschaften teilnehmen.
Sehr gut, das
in der Leistungsklasse bis 1600. Nicht, dass jetzt der eine oder andere kommt, ey, so gut bist du doch gar nicht. In der Leistungsklasse bis 1600 kann ich das schaffen. Ja, wir haben verschiedene Leistungsklassen und die Tischtennis-Affinen, die werden wissen, was ich meine.
Okay.
Ne, aber ich bin sehr, doch, muss ja irgendwas nach der Erkrankung machen. Ne? Und dann, ich war ja auch mal 30 Kilo leichter und dann kam halt die Nachwirkung der Chemo, dann sind meine Knochen kaputt gegangen und dann konnte ich nicht mehr so viel laufen und Tischtennis geht, ne? Von daher.
Aber zum Tischtennis nochmal kurz, seit wann spielst du Tischtennis?
Lass mich kurz überlegen, seit 1995.
Ah, okay.
Ja, meinst du, das ist jetzt einfach, das ist ein schleichender Prozess?
Ich
gehe da hin und dann, wir können gerne mal, ich biete auch Coachings an und Training, ne? Also, wenn du möchtest.
Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo.
Du spielst wieder mit links, dann machen
wir
mit.
Ich spiele mit links.
Zurück nochmal zum Ehrenamt. Was möchtest du den Menschen mitgeben oder erzählen, die auch überlegen, sich ehrenamtlich zu engagieren?
Die brauchen eigentlich gar nicht zu überlegen. Das macht einfach so viel Freude und ist so wertvoll. Klar hat man da bestimmt Respekt vor, sollte man auch haben, keine Frage. Aber wenn man erstmal dabei ist und sich das mal angeschaut hat und so zum ersten Mal ehrenamtlich tätig war, dann wird man ganz schnell merken, wie viel das einem zurückgibt und wie viel Gutes man tun kann. Deswegen, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, soll er doch einfach Kontakt aufnehmen, dann kommt er mit zu einem Event, ob es ein Weihnachtsbasar ist oder ein Weihnachtsmarkt oder irgendein Kongress oder sowas und schaut sich das einfach mal an. Da sagt keiner nein und dann wird er dafür ein Gespür bekommen und das sind halt auch alles tolle Menschen. Ne, also da ist jetzt keiner, der da mit dem Finger auf einen zeigt, naja, guck dir mal den an oder das. Es gibt es halt glücklicherweise bei uns nicht, ne? Weil wir alle wissen, wie wertvoll das ist. Und von daher kann ich nur sagen und einladen, wer möchte, wer mit dem Gedanken spielt, einfach Kontakt aufnehmen und dann finden wir dann einen Weg.
Wir haben genug Arbeit.
Ja, wir haben ganz viel Arbeit.
Und ich finde, das hat auch immer, wenn wir auch alle so zusammen sind, so eine besondere Energie.
Ne? Ja, finde ich auch. Ja.
Oh.
Also wir müssen ja jetzt kein Hehl darum machen, aber wir drei sind ja schon eng befreundet. Aber zwischen euch beiden besteht schon nochmal eine ganz besondere Verbindung. Was bedeutet euch, Katrin und David, diese Freundschaft? Und welchen Einfluss hat sie auf das Engagement beim Eisvogel, David?
Geht jetzt sofort an mich die Frage.
Nee, ihr könnt erstmal so eure Beziehung erzählen.
Also Beziehung ist ja...
Oder Verbindung.
Die Verbindung, genau. Beziehung ist ja, also wenn Beziehung, dann ist die rein platonisch.
Freundschaftlich,
ne? Und genau. Naja, ich sag mal so, ich habe ja vorhin schon angeteasert, ne, wir haben uns ja kennengelernt in Öxen. Ne, ich gucke gerade rüber, sie zieht schon die Brille runter, es wird gefährlich.
Genau, wir müssen die Taschentücher schon mal hier platzieren.
Genau. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, heute stark zu bleiben für Katrin. Ne?
Danke.
Und ja, wir haben uns ja in Öxen kennengelernt. Und
sag nochmal Bad Öxen, genau.
In Bad Öxen, ja.
Die
Reha-Klinik in Bad Öxen. Und ja, ich weiß, du warst glaube ich schon da, ne?
Genau.
Du warst schon da, also und warst so ein bisschen verloren, hatte ich so das Gefühl. Und dann kam ich halt irgendwie dazu und dann hat das irgendwie, die Chemie hat gestimmt. Wir haben miteinander gesprochen und dann hast du schon gemerkt, okay, das Match, das passt gut. Und damals habe ich sie ja kennengelernt, jetzt nicht so mit schönen langen Haaren, wie sie es jetzt hat, sondern sie war ja wirklich, sie hatte eine schnittige Frisur, wenn ich das so sagen darf.
Ne? Wann war das? Welches Jahr?
2019.
Genau, 2019 war das, ja. Und dann, ja, wie gesagt, haben wir dann uns zusammengefunden und ja, wie gesagt, ich war ja schon einmal da, habe ich sie so ein bisschen mit an die Hand genommen und war so das Zweiergespann und dann kamen immer mehr so Leute dazu, die dann unsere positive Energie so also irgendwie wahrgenommen haben, ne, weil es waren schon anstrengende Menschen da.
Oh ja.
Aber es ist halt, ne, es gibt halt solche und solche, ne, und man muss sich halt auch vorstellen, das ist eine Reha-Klinik und davor sind Raucherpavillons, ne, und das fand ich dann schon so pervers tatsächlich.
Das stimmt.
Ne, wenn du da lang gehst, du gehst zu deiner Übung und dann rauchen da erstmal welche mit dem Lungenkarzinom, wow. Das ist schon übel, ne, aber gut, wir schweifen aus. Ne, und ja, dann haben wir halt so die 3 Wochen, die ich dann da war, waren für dich dann noch 2,5, glaube ich, oder so.
Genau.
Und haben wir dann zusammen verbracht und auch sofort Nummern ausgetauscht. Und dann hat sie so ein bisschen erzählt, dass sie da Eisvogel und Anke. Ne, und mir war es dann noch gar nicht so bewusst. Ja, dann meinte sie dann irgendwann, wie sieht's denn aus? Du hast doch bestimmt Bock auf sowas. Ich sagte, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Und ja, da hat sich halt wirklich so eine dicke Freundschaft entwickelt, ne, weil wir halt wirklich, diese Krankheit hat uns so verbunden, sage ich mal. Ne? Also da kannst du wirklich, und das sage ich ja immer wieder, ne, diese Krankheit führt dich auf Wege, wo du gar nicht mit rechnest.
Ja.
Mhm. Und das war so ein Weg. Ne? Und ich sag das jetzt nicht.
Mach doch ruhig.
Ja, sie war halt in der Zeit halt für mich auch so ein Anlaufpunkt, so ein wundervoller Mensch, mit dem du sprechen konntest, weil ich war halt auch alleine zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ne, meine Ex-Frau hat mich dann halt auch kurz nach der Therapie, Ende der Therapie verlassen, ist dann mit meinem Sohn weg und ich war halt auch ein bisschen so ein verlorener Sohn. Ne? Und dann war das halt toll, dann so einen Menschen kennenzulernen und haben halt viel erzählt und ne, hättest du ja gar nicht denken können eigentlich, aber das war so irgendwie, ja, das ist halt so, das passt, ne? Aber das ist so, du lernst ganz viele Leute kennen, ja, ey, wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall, wir sprechen uns in 5 Jahren nochmal. Mhm. Nee. Mhm. Also ich sag mal, von damals habe ich jetzt tatsächlich nur ganz, ganz flüchtig mit Frank mal zu tun, der aus dem Pott,
ach, stimmt,
der große,
ja,
der,
ja,
Teddybär,
ja.
Ne? Und mit dir halt,
ja,
ne? Und das halt sehr eng, ne? Also dieser Austausch dauerhaft, ne? Auch wegen Eisvogel, auch mal privat. Und ja, das ist was Besonderes auf jeden Fall.
Naja, und ich, also nochmal zurück, ich habe schon so ein bisschen Herzklopfen, weil ich merke, wie krass intensiv, ja, und wichtig diese Zeit war, die meine erste Reha, Anschlussheilbehandlung, ein paar Wochen nach der Hochdosis. Und ich bin ja nach Bad Oeynhausen gekommen, konnte kaum die Treppe hochlaufen, weil ich ja völlig am Ende war sozusagen, konditionsmäßig und alles. Und die ersten paar Tage musste ich mich da erstmal ein bisschen eingewöhnen. Und dann ja, kam David dazu und er hat mich wirklich an die Hand genommen. Er kannte sich ja da schon aus, wie so ein bisschen ein großer Bruder. und das hat mir so viel Kraft gegeben. Es war so ein bisschen Klassenfahrtsfeeling. Wir haben ja da lustige Billardabende verbracht.
Ja.
Es war total wieder Normalität für mich. Ja, und diese Verbindung war von Anfang an so stark. Ich war so, was da so ein bisschen mein Retter irgendwie in dieser Reha-Zeit, muss ich sagen. Ne? Ja, dann hatten wir, also wir, als hätten wir uns schon ewig gekannt. Ne? Wir hatten Spaß, und das war wirklich toll. Und das sind auch Sachen, die man ja, die vergisst man ja nicht. Ne? Die bleiben so in einem drin. Ich weiß genau, ich könnte irgendwie bei dir vor der Tür stehen und sagen, du, keine Ahnung, mir geht's gerade nicht so gut. lass uns mal irgendwie einen Kaffee trinken. ja, einfach eine sehr enge Freundschaft und da bin ich echt sehr, sehr dankbar für.
Dankeschön.
Ich glaube, jetzt muss ich wieder übernehmen. genau, also ja, das ist ja eben auch so, wenn, das würden wir wahrscheinlich auch die Betroffenen, die uns jetzt auch zuhören, vielleicht auch mitgeben, falls ihr irgendwie gerade in der Phase seid und ihr vielleicht überlegt, irgendwie auf Reha zu gehen. Also Bad Oeynhausen können wir alle drei empfehlen.
Ja, auf jeden Fall.
Das Besondere ist ja auch, Bad Oeynhausen, die haben ja auch diese Altersklassifizierung, sage genau. Ich mal. Ne? Du bist dann halt, wenn du da als junger Erwachsener hinkommst, dann kommst du auch zu den jungen Erwachsenen. Ne? Und dann, wenn du sagst, ja, du bist jetzt 32, dann hast du dann halt auch von 30 bis 39 dann, sage ich mal, die Altersgruppe, weil es halt einfach keinen Sinn macht von meiner Seite aus, wenn du als 32-Jährige neben einem 75-Jährigen sitzt, total. Der eigentlich schon gar nicht mehr möchte. Der ganz andere, der hat das Leben hinter sich, ne? Der hat ganz viel erlebt und redet vielleicht schon davon, dass er eigentlich ganz froh wäre, jetzt irgendwann dann halt doch von uns zu gehen und du bist halt vielleicht gerade Mama geworden, Papa geworden und hast noch ganz andere Ziele, ne? Und das macht es halt so besonders, diese Klinik. Deswegen, und die Therapien sind super, die Therapeuten auch. Das Drumherum ist schön, also du kannst dort schön spazieren gehen und kann man wärmstens empfehlen. Also ich war auch nur da. Ne? Ich sollte woanders hin, habe ich dann aber Widerspruch eingelegt, weil ich, will ich nicht. Und wenn man die Zeit gut erwischt, dann sind da auch Bier- und Weinfeste. Dann kann man mal einen Abstecher machen, ne? Also nach Bad Oeynhausen rein, das ist auch ganz angenehm. Und muss ich von einem Erlebnis erzählen. Das war im ersten Jahr, wo ich da war, in 2018. Und da ist ja auch so eine Herzklinik.
Stimmt, ne,
in Bad Oeynhausen. Genau. Und dann war da ein Bierfest. Und dann bin ich da mit der Truppe rüber. Und dann waren wir da lustig am Schäkern und haben auch das ein oder andere Bier getrunken. Und dann war da so eine Runde älterer Herrschaften. Und wir haben uns so unterhalten und haben über Klinik gesprochen. Und dann kamen die dann so zu und sind, ach, ihr seid hier wohl von der Herzklinik, ne? Und dann sagte so eine, nee, hier, wir kommen aus der Reha-Klinik. Wir hatten alle mal ein Karzinom. Und dann hast du diese Stille erlebt. Mhm. Und ihr kennt mich, ich kann ja manchmal nicht anders. Ich bin halt, ich habe sehr schwarzen Humor und bin sehr sarkastisch. Und dann habe ich einen angepiekst und habe gesagt, jetzt hast du es auch. Und aber ich finde halt dann so diesen Moment, wenn du dann offenbarst, was du dann für eine Erkrankung hattest und diese Stille danach, finde ich schrecklich. Mhm. Aber ich mache den Menschen keinen Vorwurf. Das ist meistens einfach die Angst, damit umzugehen oder weil ich gerade nicht weiß, was ich jetzt sagen soll. Ne? Und dann, aber jeder geht damit anders um. Ich bin dann halt so einer. Ich mache dann halt einen doofen Scherz oder bin etwas böse. Das gehört dazu. Ja,
aber naja, auch Lachen und Krebs, von manchen nicht vorstellbar.
Nee, muss man auch erst lernen, tatsächlich. Ich musste das auch lernen, aber ich weiß, hast du das nicht mal zu mir gesagt, wo du meinst, ja, der Krebs mag keinen Humor. Ja. Da habe ich gesagt, okay, dann fangen wir doch damit mal an. Ja, das ist halt auch wichtig, ne?
Ja, total. Also.
Diese positive Energie.
Absolut. Und hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann das Thema, wie lustig ja auch so teilweise die Chemo-Zeit war, weil man da halt auch einfach so coole Leute getroffen hat und auch gleich eine Verbindung hatte und dann auch in der Reha, ne? Also ich glaube, wir haben alle so diesen schwarzen Humor da mitgenommen.
Ja, und ich glaube, du brauchst den auch, ne? Also gerade, also ich kann mich auch daran erinnern, ich bin in die Tagesklinik gekommen und die ganzen Schwestern, also dachte ich, krass, also wirklich dieser schwarze Humor. Aber ich fand's gut, ne? Also weil das gleich sofort sozusagen das aufgelockert hat, ne? Ja. Also klar, setzt du dich da jetzt hin und kriegst da irgendwelche Riesenspritzen. Also ich habe auch alles über die Vene bekommen und dann plötzlich dann irgendwie den Beutel da dran und und dann ist es schon immer gut, wenn dann einfach mal was Witziges zwischen eingeworfen wird, ja.
Ich hatte auf Station eine Schwester, die hat an den Chemobeutel, hat die immer irgendwie mit Edding was raufgemalt. Ja. Das war immer total süß.
Ja, oder wie gesagt, auch bei mir war es zum Beispiel auch Bad Oeynhausen, dann, man kommt ja meistens immer zur Mittagszeit an. Und dann sitzen ja alle irgendwie da und entweder schaffst du es noch zum Mittag oder kommst dann irgendwie dann danach irgendwie. Ich habe es noch geschafft zum Mittag, aber es saßen alle schon an dieser langen Tafel und ich war ja eben sozusagen die Neue. Und dann bin ich da hingekommen und da wurde nicht die erste Frage gestellt,
na, wer bist du denn eigentlich? Sondern die erste Frage war gleich, und was hattest du?
Ja, man kennt's. Ne?
Was hattest du für einen Krebs? Genau, ja.
So, einen Namen kennen wir schon, der liegt da ja.
Aber das war dann sofort aufgelockert, ne? Mhm. Also weil dann gleich der Gegenüber sagte irgendwie so, ja, ich hatte Hodenkrebs, ne, ich hatte irgendwie das, so, ah, okay, ja gut, und jetzt essen wir erstmal alle Mittag, weißt du, so, und danach können wir auch nochmal die Namen klären.
Ja. Und ich war ja dreimal hintereinander in Bad Oeyxen, und also es war vor Corona, mitten in Corona, nach Corona. Mhm. Jede Reha-Zeit war toll, wobei die mit David wirklich am besten, also das ist einfach sehr, sehr prägend.
Ja.
Aber nochmal zu dem, weil du sagtest, du hast Widerspruch eingelegt, ne? Ja. Also vielleicht wissen es nicht alle, man hat ja ein Wahlrecht. Ja. Also auch wenn da andere Stellen was anderes sagen und ablehnen, nein, man hat ein Wahlrecht und kann sich da durchsetzen, auch wenn man vielleicht manchmal einen Widerspruch geben muss, aber trotzdem ganz wichtig, man muss sich da nicht einfach jede Klinik überbügeln lassen.
Ja, das Ding ist ja auch, dass die in Bad Oeyxen, das ist ja eine privat geführte, ne? Und die kostet halt ein bisschen mehr als, sag ich mal, diese staatlichen oder wo auch immer die angeschlossen sind, und dann wollen die natürlich erstmal versuchen, dir so ein günstigeres Ding aufzuschwatzen, ne? Aber das ist halt auch dann, ne, wenn du dann so welche hast, die dann irgendwie an der Autobahn liegen, finde ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher, ja, das Wahlrecht sollte man auf jeden Fall dann auch in Anspruch nehmen. Mhm. Es gibt auch tolle Kliniken oben an der See, aber die sind halt natürlich immer voll bis oben hin, weil Seeluft ist einfach herrlich, genauso wie die Berge, die sind auch schön, aber Norden und Süden ist immer schwierig, und dann musst du halt Alternativen finden, und Bad Oeyxen ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns noch mal kurz wieder zurück zum Eisvogel. Was hat sich denn für dich verändert, seitdem du bei uns aktiv bist?
Mein Zeitmanagement. Ja.
Warum?
Och, joa, viel zu tun, ne? Nein. Ja, so generell der Umgang auch mit der Erkrankung. Ich meine, ich bin jetzt auch Gott sei Dank lange krebsfrei, und aber es hat sich schon so, du strukturierst dich anders, du hast zu gewissen Themen andere Ansichten durch den Austausch miteinander, und versuchst halt irgendwie tatsächlich dann immer Zeit zu finden, genau für das. Ne? Ist verrückt, also so unterbewusst, ne? Eigentlich hast du keine Zeit, aber da ist noch irgendwas. Ne? Und dann versuchst du halt, dich wirklich dann so ein bisschen frei zu machen, dass du dann dafür was tun kannst. Also auch so diese Verantwortung hat sich bei mir verändert. Ne? Verantwortung gegenüber etwas. Mhm. Ne? Und das spielt dann halt auch in den privaten Bereich ein. Ne? Ich bin verantwortungsvoller geworden in vielen Dingen. Hätte ich gar nicht so von mir gedacht damals. Aber ja gut, das kam mit den Kindern dann schon. Ne? Da strukturiert sich das auch ein bisschen anders. Aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, die Prioritäten haben sich ein bisschen verschoben.
Was wünschst du dir für die Zukunft, für dich, für den Verein und für die Patenarbeit?
Drei Sachen auf einmal.
Fangen wir doch mal an für dich.
Für mich, ich möchte ganz alt werden. Und solange wie es geht, wie alt? Also da ich wahrscheinlich zu der Generation gehöre, die mit frühestens 70 in Rente dürfen, möchte ich 95 werden, damit ich ganz viel Rente noch bekomme. Damit sich der Staat richtig ärgert. Also wichtig ist ja, wenn du alt wirst, dann willst du ja auch fit bleiben. Ne? Ja. Also im Kopf oben klar und unten dicht, das ist immer ganz wichtig. Ne? Das ist, so sollte es sein. Wenn du das erreicht hast, ist alles gut. Und ja, für den Verein, was ich persönlich mir wünsche, oder ja, was ich mir wünsche persönlich, eigentlich, ja, habe ich es vorhin schon mal angeteasert, ich möchte eigentlich keine Patenkinder mehr haben, weil dann haben wir weniger kranke Menschen. Mhm. Ne? Aber das werden wir vermutlich erstmal nicht so toll zurückschrauben, wie ich das gerne möchte. Ansonsten wünsche ich mir, dass wir ganz, ganz viele nette Menschen treffen und auch Organisationen, die uns unterstützen in unserer Arbeit, weil wir sind auf Spenden angewiesen. Und wenn du das hörst und hast jeden Cent übrig, lass ihn uns bitte zukommen, damit wir den Menschen da draußen Gutes tun können. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und was war das Dritte?
Ich glaube, du hast alles schon. Hab für ich dich, alles? Für den Verein und ja. Für die Patenarbeit.
Ja, dann habe ich das inkludiert. Ne?
Super, war doch gut. Hast du sehr gut zusammengefasst.
Genau. Ja.
Gibt es eine Botschaft, die du Betroffenen gerne mitgeben möchtest?
Ja, mit Phrasen und so um sich schmeißen, das machen zu viele. Hm. Deswegen meine Botschaft an Betroffene ist, nehmt euch die Zeit, um eure Gedanken zu sortieren. Und wenn ihr diese Gedanken sortiert habt, dann geht zu euren Lieben, kommt zu uns, geht zu den Ärzten. Und wenn ihr einen klaren Kopf habt, dann sprechen wir über alles. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, weil, ne, wird schon und du schaffst das und das brauchen wir alles nicht, weil das kommt sowieso nicht an. Wichtig ist erstmal, die ganzen Gedanken zu strukturieren, die man im Kopf hat. Die Bösen, die Guten, die Schwammigen und so. Und wenn man das alles, glaube ich, zusammengefügt hat im Kopf und dann einen klaren Gedanken fassen kann, dann kann man sich mit den wichtigen Entscheidungen befassen. Und dazu gehört halt auch einfach der Dialog. Das ist einfach so, drüber sprechen, Hilfen in Anspruch nehmen, das ist ganz, ganz wichtig.
Mhm. Sehr schön gesagt. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich schon auch mit dem Hauptteil fertig. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen in die...
Off-Topic.
Was sagt dein Bauch? Die Schnellfragerunde.
Wir haben so eine Schnellfragerunde.
Schnellfragerunde. Muss ich mit Ja oder Nein antworten?
Na, wirst du sehen.
Oh, wow.
Bist du ein guter Verlierer?
Jein. Kommt drauf an. Wenn ich schlecht gespielt habe, dann nicht. Wenn ich gut gespielt habe, dann ja.
Okay. Okay. Hund oder Katze?
Beides. Ja, ich habe beides. Und Katzen sind aber geschmacksintensiv. Nein. Früher war ich Katze, aber mittlerweile, ich habe auch einen Hund jetzt und es macht viel Freude, deswegen beides.
Okay, na gut.
Was bringt dich garantiert zum Lachen?
Ihr zwei gerade. Wenn ich von links und rechts die ganze Zeit Gekicher bekomme, was soll ich denn da jetzt sagen? Was mich garantiert zum Lachen bringt? Schwarzer Humor.
WhatsApp oder Telefonat?
WhatsApp.
Etwas, das dich in schwierige Zeiten motiviert?
Mein Mindset.
Vorhand oder Rückhand?
Rückhand.
Geben oder nehmen?
Geben.
Was ist dein Lieblingsort zum Abschalten?
Wow, okay, da muss ich überlegen. Das okay. Kann ich dir. Mein Lieblingsort zum Abschalten.
Dim, 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 dim.
Die Dusche.
Okay.
Ist aber schnell. Was gibt dir Kraft?
Meine Familie.
Sport oder Entspannung?
Sport.
Uhu, ging, das war ja nicht schnell.
Lieblingsessen.
Haben wir so viel Zeit?
Mhm. Ich dachte, da kommt was anderes.
Nee.
Wie, was dachtest du, was kommt?
Schokolade.
Ach so.
Das ist mein Laster.
Ach so.
Mein Lieblingsessen, Rouladen mit Rotkraut und also Klößen und Frankfurter grüne Soße.
Frankfurter grüne Soße.
Ja, das ist, besser geht nicht. Wo kommst du nochmal her?
Berlin.
Ja. Ja, tote Oma esse ich nicht, tut mir leid.
Nee? Stimmt, das ist, ja, stimmt, das ist bei uns wieder so. Das esse ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Nee,
lass mal.
Was ist deine Lieblingsbeschäftigung an einem freien Tag?
Ausflüge mit der Familie oder Tischtennis.
Ein Satz, den du jemandem mit auf den Weg geben möchtest.
Egal wie schlecht es um dich steht, Kopf hoch, es geht immer weiter.
So, mein Lieber, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Deine Frage an uns.
Ja, wo seht ihr den Verein in 10 Jahren?
Das ist eine,
ich glaube, die Frage kam schon
gute
mal.
Gute Frage. Also wir, oder ich, oder wir, haben das Ziel, dass uns Betroffene einfach noch, Betroffene und Angehörige, noch viel, viel schneller finden. Und wir erreichen, dass, wenn eine Diagnose gestellt wird, der Arzt, die Ärztin im besten Fall schon mal einen Eisvogelflyer in der Hand hat und sagt, ihr seid nicht oder du bist nicht allein. Es gibt Anlaufstellen wie den Verein Eisvogel, der sich um Lymphom und Leukämie erkrankt und Angehörige kümmert. Dass es einfach viel niederschwelliger wird, uns zu finden. Denn, also als ich die Diagnose bekommen habe, und das betrifft ja ganz, ganz viele, ist einfach mich in ein schwarzes Loch gefallen und habe mich erstmal furchtbar alleine gefühlt. Und hätte ich dann schon sofort gewusst, ach, da gibt es eine Stelle, an die ich mich wenden kann, hätte mir das, glaube ich, viel Sorgen und Kummer erspart.
Ja, und ich würde einfach nur mal sagen, dass wir noch da sind. Das ist ja auch ganz wichtig. Also, dass wir in 10 Jahren eigentlich noch anderen betroffenen Angehörigen helfen können. Weil wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir leben rein von Spenden. Und wir haben es ja auch die letzten Jahre, ich sag jetzt mal, nicht einfach aufgebaut. Ne? Und da muss man eben einfach auch hoffen, dass wir weiter diese Unterstützung bekommen, wie bisher. Ne? Und genau das, was wir auch eben auch schon mal gesagt hatten, was Katrin jetzt auch schon sagte, dass man das eben auch auf diesem Niveau, also wirklich direkt, ne, nicht jetzt irgendwelche, also unterschwellig irgendwie ganz einfach da direkt helfen kann, ne, und gar nicht viel Schnickschnack. Und was ich auch immer schon gesagt habe, im besten Fall eben auch, und das ist ja auch, ich sag jetzt mal, du hast ja da auch einen Fall, persönlich ja auch, dass man eben auch einfach Wünsche erfüllen kann, ne? Also wirklich, die eben leider eben auch durch die Krebserkrankung eben auch entstanden sind, ne? Und die man vielleicht gar nicht sieht. Dass man da wirklich dann eben auch sagen kann, okay, ich habe jetzt das und das oder ich muss, ne, so, aber ich habe eben einfach die finanziellen Mittel gar nicht, dass man da einfach wirklich direkt helfen kann auch, ne? Und das können wir aber nicht, ne, weil wir eben einfach auch die finanziellen Mittel nicht haben. Und wenn wir das hätten mehr, dann wäre das sozusagen auch noch.
Ja, wir einfach noch mehr Wünsche und einfach finanzielle Nöte auch erfüllen können.
Genau.
Hm. Vielen Dank.
Wir danken dir.
David, ganz herzlichen Dank, dass du heute deine Geschichte mit uns geteilt hast. Es berührt und inspiriert uns zu erleben, wie du nach deiner eigenen Erkrankung anderen Menschen Mut schenkst, sie begleitest und dabei zeigst, dass Engagement auch ein wichtiger Teil der eigenen Heilung sein kann. Dein Einsatz bei unserem Eisvogel ist ein echtes Vorbild für Zusammenhalt, Hoffnung und neue Perspektiven. Unsere Freundschaft und die gemeinsame Arbeit beim Eisvogel erinnern uns jeden Tag daran, wie stark Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Ziele wirken. Wir sind unendlich dankbar für den Weg, den wir bisher zusammen gegangen sind und voller Vorfreude auf alles, was wir noch gemeinsam bewegen werden.
Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ihr das hier hört oder selbst ehemals an Leukämie oder Lymphom erkrankt wart oder als Angehörige und andere helfen möchtet, dann werdet Pate oder Patin und schenkt Hoffnung weiter.
Das war Lebe jetzt, der Podcast vom Eisvogel e.V. Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Unterstützer. APWI Deutschland GmbH und Co. KG, AstraZeneca GmbH, Bristol Myers Squibb sowie an alle, die im Hintergrund mitgewirkt und zum Gelingen beigetragen haben. Produziert wurde dieser Podcast von Pangram Audio. Schön, dass du dabei warst.